begegne, reden und hören und hilf uns, durch alle menschlichen Worte und Gedanken hindurch von dir, Herr, etwas zu vernehmen. Amen. Angeblich gibt es diese Gesetze immer noch. Gesetze in den USA, zum Beispiel in Detroit, das Gesetz, dass Männer sonntags ihre Frauen nicht böse angucken dürfen. Oder in Pittsburgh das Gesetz, dass man nicht in einem Eisschrank übernachten darf, was schade ist eigentlich in diesen Temperaturen. Oder in Nicholas County, dass Pfarrer von der Kanzel her keine Witze erzählen dürfen. Gut, dass wir nicht in Nicholas County wohnen. Gebote, Regeln, Gesetze, die wir für absurd halten, obskur, und wenn sie vielleicht irgendwann mal einen Sinn gehabt haben sollten, dann haben sie den jedenfalls heutzutage nicht mehr. Ich fand es schon erschütternd, dass Menschen dezidiert meinen, genau das Gleiche gilt für christlichen Glauben und christliche Überzeugung. In einer Diskussion hat eine Studentin das mal so geäußert. Sie hat gesagt, christlicher Glaube ist total überholt, veraltet, weltfremd, Christen leben hinterm Mond. Und als zurückgefragt wurde, woran sie das konkret festmeinte, da sagte sie, naja, zum Beispiel die 10 Gebote. Du sollst Vater und Mutter ehren, du sollst nicht Ehe brechen, das ist doch absolut nicht mehr passend für unsere Zeit. Viele Menschen empfinden das so, christliche Gebote, genauso überholt wie die Regel in den USA in einem bestimmten Distrikt, dass Frauen nur nach behördlicher Genehmigung sich schminken dürfen. Aber ich denke, dass die 10 Gebote ganz anders sind, dass sie total aktuell sind und auch notwendig gerade für unsere Zeit. Und deswegen habe ich am vergangenen Sonntag angefangen mit einer Predigtreihe über die 10 Gebote und setze sie heute fort. Und nur in Klammern, wenn Sie letzten Sonntag nicht da waren oder am kommenden Sonntag nicht da sind und das vielleicht weiter verfolgen wollen, die Predigten werden ja auch immer auf die Homepage eingestellt. Klammer zu. Letztes Mal ging es noch gar nicht um ein Gebot, sondern um den Einleitungssatz zu den 10 Geboten. Denn das ist ganz entscheidend, dass die 10 Gebote gar nicht mit einem Gebot anfangen. Am Anfang steht nicht du sollst, sondern am Anfang steht ich bin. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit habe. Am Anfang, und das macht das ganz viel aus für das Verständnis der 10 Gebote, am Anfang die Zusage Gottes, was er für die Menschen getan hat. Und da wird ein Doppeltes deutlich. Das eine, dass die Gebote keine Regeln sind, die Leben einengen sollen, sondern sie sind gegeben an ehemalige Sklaven, die Gott befreit hat. Und sind Ausdruck von Freiheit, nicht von Knechtung, von Sklaverei. Und das andere, was an diesem Einleitungssatz ganz deutlich wird, es geht bei den 10 Geboten nicht darum, dass wir Menschen, die so gut perfekt halten und wenn wir es tun, dann belohnt werden, dass Gott uns gnädig ist, dass er uns sein Heil schenkt, sondern es geht genau andersrum. Bevor die Menschen etwas getan haben, ist Gott für die Menschen aktiv geworden, hat die Sklaven befreit, bevor die ihn überhaupt kannten, etwas getan haben. Und das ist typisch für den Glauben der Bibel, für christliche Überzeugungen. Nochmal das Zitat vom letzten Sonntag vom anglikanischen Theologen Thomas S. Kuhn, der gesagt hat, in der Bibel ist Religion Gnade und Ethik ist Dankbarkeit. Religion ist Gnade und Ethik ist Dankbarkeit. Und so sind die 10 Gebote eben Ausdruck auch der Dankbarkeit für den Gott, der befreit und der Regeln gibt, damit unser Leben gelingen kann. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit habe. Und dann kommt das erste Gebot, um das es heute gehen soll. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und da kann man ja diese Anfrage der Studentin nochmal aufnehmen und schon deutlich fragen, ist dieses Gebot denn aktuell? Klar, damals bei den Israeliten, da war es so in ihrer Umgebung, da gab es ganz viele Gottheiten. Die Völker ringsum haben zahlreiche Gottheiten, Götter, Göttinnen verehrt. Jeder Lebensbereich hatte seinen eigenen zuständigen Gott oder Göttin. Der eine Gott war für die Ernte zuständig, der andere für die Liebe, der dritte für den Krieg. Für jeden Lebensbereich eine eigene Gottheit. Und das ist schon sehr außergewöhnlich für die damalige Zeit und sehr spezifisch für den Glauben Israels, dass hier eben nur ein einziger Gott verehrt wird. Und das kommt genau aus dieser Befreiungserfahrung heraus. Der Gott, der die Menschen befreit hat, der ist für alle Lebensbereiche zuständig. Und deswegen, du sollst keine anderen Götter haben, aber auch du brauchst keine anderen Götter haben, weil der Gott, an den du glaubst, ist für das ganze Leben da. Nun hat sich in den letzten 3000 Jahren viel getan. Wenn Menschen heutzutage in unserem Breitengarten an Gott glauben, dann glauben sie in aller Regel an einen Gott. Nicht wie die Germanen oder die Römer oder Griechen oder Babylonier oder Ägypter, an einen ganzen Pantheon, an einen ganzen Götterhimmel, sondern wenn überhaupt an einen Gott. Hat dann dieses Gebot noch Bedeutung, keine anderen Götter neben mir zu haben? Zumindest auf den zweiten Blick ist es, finde ich, total aktuell. Weil selbst wo Menschen sich als Atheisten verstehen, glauben sie tatsächlich ganz viel, haben sie ihre Götter. Er fragt einen Mann einen anderen, du, was ist eigentlich ein Vakuum? Ein anderer antwortet, ich habe es im Kopf, aber ich komme gerade nicht drauf. Was ist ein Vakuum? Ein Vakuum ist ein Raum, in dem sich nichts befindet, nicht einmal Luft. Aber ein Vakuum hat die Tendenz, sich zu füllen. Einen ganz leeren, einen luftleeren Raum gibt es auf dieser Welt nur ganz selten und der füllt sich ganz schnell wieder und so gibt es eigentlich auch kein Glaubensvakuum und kein Gottesvakuum. Und wo Menschen Gott und den Glauben an ihn ablehnen, da kommen ganz schnell andere Dinge, die an die Stelle treten. Kein Vakuum, sondern andere Überzeugungen. Manchmal total augenfällig, gerade auch in Gesellschaften, die Glauben, Religion ablehnen und verbieten. 20. April 1938. Ein Waisenhaus in Deutschland. Die Kinder gehen in den Essraum und setzen sich und der Heimleiter spricht ein Gebet, aber auf dem Tisch steht gar kein Essen. Und dann sagt er, kommt mit und er führt die Kinder nach nebenan in die Aula. Da sind Tische aufgestellt worden, alles sehr schön geschmückt. An der Wand hängt ein Bild des Führers. Und auf den Tischen so leckeres Essen, wie es seit vielen Monaten nicht mehr gegeben hat. Und der Heimleiter spricht ein Gedicht darüber, dass der Führer sie alle so gut versorgt und dass sie alles Gute von ihm erwarten können. Und dann wird gefrühstückt. Seitdem wurde in diesem Heim nie mehr vor dem Essen gebetet, sondern stattdessen Gedichte gesprochen, wo das angebliche Heil und Wohl des Führers gepriesen wurde. In Nordkorea zahlreiche riesige Standbilder des Diktators, zahlreiche Standbilder seines Vaters, Kim Il-sung, der immer noch verehrt wird als die ewige Sonne. In der Französischen Revolution wurde zeitweise der christliche Glaube verboten und der Kult der Vernunft eingeführt. In Notre Dame, in der Kirche, wurden Gottesdienste für die Vernunft eingeführt. Und amerikanische Präsidenten unserer Tage generieren mit KI Bilder von sich selber, die sie selber als Heiler und Heiland wie Jesus zeigen. Da ist das ja sehr offensichtlich, wo anderes als Gott verehrt wird. Und das gibt es nicht nur in diesen sehr massiven Verehrungen, sondern das gibt es ja auch im alltäglichen Leben, das gibt es wohl auch bei uns allen. Martin Luther hat mal eine, ich finde, sehr passende Definition gegeben, was Gott eigentlich bedeutet. Luther schreibt einmal im großen Katechismus, ein Gott heißt etwas, von dem man alles Gute erhoffen und zu dem man in allen Nöten seine Zuflucht nehmen soll. Ein Gott haben heißt also nichts anderes, als ihm von Herzen vertrauen und glauben. woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Nach dieser Definition, klar eine einseitige Definition, aber sie bringt doch deutlich, was ganz wichtig ist. Nach dieser Definition hat jeder ein oder mehrere Götter, auch ein Hardcore-Atheist, glaubt an etwas, hängt sein Herz an etwas oder jemanden. Das, was mir wirklich am allerwichtigsten ist, das, worauf ich meine Hoffnung setze, das, worauf ich vertraue, das, wovon ich mein Lebensglück erwarte, das ist mein Gott. Die Frage ist nicht, ob Menschen Götter haben, sondern die Frage ist, ob diese Götter uns wirklich gut tun. Ob unser Herz da gut aufgehoben ist, wenn wir unser Herz daran hängen. Manchmal vergöttern wir andere Menschen. Wenn der Partner der Göttergatte ist oder die Ehefrau angebetet wird oder die Kinder angehimmelt werden, dann ist das erstmal nur Sprache, Redewendung. Aber es gibt es ja wirklich, dass der Partner oder die Kinder das Einzige sind, was im Leben zählt und von denen man alles erwartet und erhofft und das Einzige ist, was dem Leben Sinn gibt. Wenn es über einen Menschen heißt, der es vielleicht sogar über sich selber sagt, nur Arbeit war sein Leben, dann ist die Arbeit das Allerwichtigste, das, was das Leben ausmacht und bestimmt und prägt, woher man seinen Sinn und seine Bestätigung bekommen will, das, was der eigene Gott ist. Und wie gesagt, es gibt Götter, die uns gut tun und es gibt Götter, die uns nicht gut tun. Woran hängen wir unser Herz? Es ist schon total passend, dass es gerade das erste Gebot ist. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Denn das ist die Frage dieses ersten Gebotes. Was ist für uns wirklich an erster Stelle? Was steht an erster Stelle? Dietrich Bonhoeffer hat mal in einer Auslegung zu den 10 Geboten geschrieben, neben Gott soll nichts sein, unter Gott darf alles sein. Neben Gott soll nichts sein, unter Gott darf alles sein. Es sind ja keine schlechten Dinge. Die Beziehung, die wir haben, ist das, was unser Leben reich macht, natürlich. Und der Beruf kann einen erfüllen. Es sind ja keine schlechten Dinge. Aber sie taugen eben nicht als Götter. Sie sind überfordert und nehmen selber Schaden daran. Und wenn andere Menschen wie Gottheiten verehrt werden und sich verehren lassen, dann nehmen sie komplett Schaden, sind schon und werden immer mehr größenwahnsinnig. Was taugt als Gott für uns an erster Stelle? Wenn wirklich Gott an erster Stelle steht, dann hat alles anderen seinen hohen Stellenwert. Dann können wir dafür danken und es freudig genießen und annehmen. Aber eben als Gott, als Ziel und Zentrum des Lebens ist es überfordert. Überlegen Sie mal, was wohl die wichtigste Gottheit unserer Zeit ist. Ich denke, der wichtigste, der meistverehrte Gott unserer Zeit ist der Mammon, ist der Besitz. Und das haben wir vorhin in der Lesung ja gehört. Jesus sagt, dass das ein gefährlicher Gott ist, weil er so nach unserem Herzen greift, dass er dann wichtiger wird als alles andere. Peter Bofinger, lange Zeit einer der 5 Wirtschaftsweisen in Deutschland, hat mal gesagt, je mehr das Geld Gott ersetzt, desto mehr sind die Menschen gefährdet durch den Virus des schnellen Geldes. Dieser Virus, der Menschen zersetzt, der ihr Denken bestimmt, der uns unsolidarisch und oft auch unvernünftig macht. Man könnte wohl auch sagen, das, worunter wir alle in der vergangenen Woche gelitten haben, was nicht mehr nur Wetter war und ist, sondern was Klimaveränderung ist. Das ist, man kann so sagen, ein Brandopfer, das die Menschen auf dem Altar des Gottes Mammon darbringen. Weil eben der Konsum, der Besitz bei den Superreichen, bei den Konzernen, aber manchmal ja auch bei uns in unserem ganz alltäglichen Leben so wichtig ist, Verzicht gar nicht möglich ist, sondern lieber Menschenopfer gebracht werden für den Gott Mammon. Mir hat mal ein Bankangestellter erzählt, dass, als es noch kein Internet gab, ein Gemüsehändler jeden Tag zu ihm in die Bank gekommen ist, um sich nach den Aktienkursen zu erkundigen. Da ist es ja ganz offensichtlich, dass das Sinn und Trachten darauf fixiert ist, jeden Tag in die Bank zu latschen, um zu fragen, ist es vielleicht 1 Prozentpunkt hoch oder runter gegangen. Ich denke, dass das so ist, was für uns wirklich wichtig ist, was uns bestimmt, merken wir daran, worauf wir die meiste Zeit verwenden. Wem gelten meine ersten und meine letzten Gedanken am Tag? Wovon träume ich? Was ist mir wirklich am allerwichtigsten? Nicht nur theoretisch, sondern praktisch in meiner Lebensführung. Und welche Rolle spielt Gott da? Welche Rolle spielt Jesus da? Ein Bekannter von mir hat lange in Hongkong gelebt und da war das chinesische Frühlingsfest und er ist gegangen, hat Dekorationen für das Frühlingsfest gekauft und er kam an einen Stand und der Händler fragte ihn, möchten Sie auch Bilder haben vom Gott des Reichtums? Der ist in China sehr verehrt und verbreitet. Möchten Sie Bilder haben vom Gott des Reichtums? Und mein Bekannter hat gesagt, nein danke, ich glaube nicht an den Gott des Reichtums. Da sagt der Händler, ach so, dann glaubst du bestimmt an Jesus. Der Glaube an Jesus, der Glaube an diesen Gott, das Ernstnehmen des ersten Gebotes, kann uns frei machen. Denn die anderen Götter knechten uns, bis dahin, dass sie Menschenopfer einfordern. Und deswegen gerade auch das erste Gebot, das zentrale Gebot, ein Gebot, das uns in Freiheit hineinsetzen will, unabhängig zu werden von Menschen, die sich zu Göttern aufspielen, von Mächten, die es in unserer Welt gibt und die nach unserem Herzen und unserer Seele greifen. Und das passiert ja jeden Tag und das ist immer eine Auseinandersetzung. Wer hat denn wie viel Einfluss wirklich auf mein Leben? Und deswegen gut, vielleicht jeden Tag darum zu beten, Gott, hilf mir, dich ernst und wichtig zu nehmen. Gott, hilf mir, auf dich zu achten, mich an dir zu orientieren. Man kann es auch so ausdrücken. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und wo wir so beten und versuchen, uns an ihm auszurichten, da kann uns das in Freiheit setzen. Es gibt in dem Roman von Harriet Beecher Stowe's Onkel Tom's Hütte eine sehr ergreifende Szene. Der schwarze Sklave Tom ist an den grausamen Plantagenbesitzer Simon Legree verkauft worden. Und der denkt, ich habe viel Geld für den bezahlt und deswegen gehört er mir mit Leib und Seele. Und er will Tom zwingen, andere Sklaven auszupeitschen. Und er sagt es so, er begründet es so, denn du gehörst mir mit Leib und Seele. Aber der Sklave Tom widerspricht. Tom sagt, nein, nein, meine Seele gehört nicht euch, Master. Ihr habt sie nicht gekauft. Sie ist von einem erkauft und bezahlt worden, der sie auch erhalten kann. Was immer ihr tut, ihr könnt mir nicht schaden. Eine große Freiheit bei dem Mann in großer Unfreiheit bei dem Sklaven, weil er weiß, sein Herz hängt an diesem Gott. Seine Seele gehört dem Christus, der sie erkauft hat. Und das macht ihn frei, den Götteransprüchen anderer Menschen zu widerstehen. Ich wünsche mir und ich wünsche Ihnen, dass wir in der Freiheit des ersten Gebotes leben. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägypten geführt habe. Du brauchst keine anderen Götter neben mir zu haben. Amen. Lass uns antworten mit dem Lied 346, Such, wer da will, ein ander Ziel. 346, Strophen 1 bis 4.